Lernen mit dem Alter ist ein Podcast-Experiment. Stefan Knecht befragt ältere Menschen. Deren Antworten geben Einsichten, die sonst vielleicht verschwinden würden. Die Aufnahme mit Georg Sieber für diesen dritten Teil geschah am 24. Februar 2022. Am Morgen überfiel Putin die Ukraine. Im zweiten Teil ging es um die Entstehung der Lagebilder als Szenarien für mögliche Sicherheitsbedrohungen der Olympischen Spiele 1972 in München. Lage 26 trat ein wie skizziert. Am Nachmittag des 5.9.72 transportieren zwei Grenzschutzhubschrauber Geiseln und das PLO-Kommando zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck. Weitere Kommunikationsversagen geschehen. Die Polizeikolonne fährt zum falschen Flughafen. Georg Sieber wird außer Dienst gestellt und verfolgt das Geschehen am Fernseher, wie die halbe Republik. Es geht alles schief. Feuergefechte auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, Handgranaten, Geiseln und Polizisten sterben. Hans-Jochen Vogel musste eine Erklärung verlesen, die das Ende der Operation als erfolgreich beschreibt. Es war komplett anders. Ein Irrtum. In einer polizeilichen Durchsuchung wird alles Material einbehalten. Teile davon scheinen auf Siebers Computer erhalten geblieben zu sein. Sieber gerät dann in die ständige beobachtende Fahndung der deutschen Sicherheitsbehörden, bis in die 1980er Jahre, als ein Anwalt sich beim Land Bayern offiziell beschwert. Sein Nachfolger als Polizeipsychologe in München wird Zalewski, der dann mit der GSG 9 in Mogadischu eine erfolgreiche Geiselbefreiung
heute ist,
erlebt.
Heute ist Donnerstag.
Noch schlimmer.
Und heute Morgen hat Putin die Ukraine überfallen.
Echt? Und was machen die jetzt? Toll.
Ja, ich habe Angst.
Jetzt wird genau das Gleiche passieren wie damals in München. Keiner hat sich dafür vorher interessiert, was man machen soll, was man reden soll und so was. Ne? Das kriegen wir alles schon hin. Wir haben alles Leute hier. Juristen haben wir alle. So. Also, ich habe keine Angst. Alles, was mir passieren kann, dass ich gekidnappt und irgendwo abgesetzt werde in einem schönen Schulungsding am wie heißt der See da?
Am Ammersee?
Die da haben. Die haben
das Schwarze Meer.
Schwarze Meer zum Beispiel.
Am Baikalsee.
Baikalsee. So, und die haben jetzt auch untereinander, waren die sicher auch nicht klar, ne? Also Schreiber hat versucht, zum Beispiel den Baum zu korrigieren.
Aber Moment, Baum war der Innenminister der Bundesrepublik und Schreiber war
der Polizeipräsident von München.
Der aber natürlich, weil internationales Ereignis, aber er hatte die Hoheit. Er war doch der Befehlsgewaltige.
Er hatte die Befehlsgewalt, weil damals war die Polizeireform noch nicht so weit.
Das heißt, die Länderpolizei in München?
Die Länderpolizei konnte in München wenig machen. Also der Präsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei, den habe ich einmal getroffen, der hat gesagt, ich bin total aufgeschmissen. Ne? Können Sie mir was erzählen, was gerade läuft? Der hat nichts erfahren.
Das heißt, der Jurist Schreiber war das Epizentrum aller Entscheidungen und auch Nichtentscheidungen?
Der hatte die lokale Polizeihoheit.
Okay. Aber jetzt gehen wir mal zurück nochmal zur Kennedy-Brücke und dem Fiasko, das dort geschah.
Ja, also das wollte ich dir bzw. deinen Zuhörern einfach nur sagen, die Geschichte mit der Kennedy-Brücke ist das Ergebnis einer vermutlich illegalen Absprache zwischen dem Münchner Polizeipräsidenten Golda Meir mit den unter Beisein der Zeugen Baum und Genscher. So sieht das heute aus.
Okay, diese Polizeikolonne kam zum Stillstand.
Ja.
Sie sollte zum Flughafen fahren. Es zeigte sich, und es muss ja der 5.9. gewesen sein. Nein, es muss der 6.9. gewesen sein.
Ja.
Der 6.9. Das heißt, die...
Und zwar am späten Nachmittag.
Das heißt, die Geiseln und die palästinensischen Attentäter waren schon auf dem Weg? Also waren die schon raus aus dem Olympiadorf? Vermutlich wissen wir nicht.
Eisernes Schweigen.
Gut, aber die hätten ja, sonst hätte ja die Kolonne keinen Grund gehabt, zu irgendeinem Flughafen zu fahren. Das heißt, die müssen schon gewusst haben, am Flughafen passiert die nächste...
Du bist natürlich ein großer Stratege, ne? Aber ich hätte zum Beispiel gewusst, ich bin ein größerer Stratege.
Absolut.
Absolut, weil ich, warum? Weil ich Pfadfinder war, ne?
Ja, ich nicht.
Und viele Geländespiele gewonnen habe. Also, ich wusste, wenn da irgendwas mit dem Laubfrosch, so hieß das, der Flieger dort, wenn mit dem irgendwas, wenn der in Gang gesetzt wird, wenn er losfliegt, dann erst müssen die, dürfen eigentlich die Fahrzeuge hier losfahren und sie müssen so fahren, dass sie erst nach der Landung, nee, dass sie vor der Landung schon da sind und dass eine zweite Welle nach der Landung an den Flughafen kommt.
Aber eben am falschen Flughafen.
Ja.
Eben nicht in Riem.
Ja, aber ich wusste, dass die in zwei Wellen kommen. Und das war für mich nicht so schwierig. Und wenn das Riem, ob das ein Riem war oder Prusemuckel oder irgendwas, hätte ich gewusst.
Okay. Also denn diese Kolonne kam jetzt zum Stillstand. Wollte
der wenden? Irrtum entstand bei dem Sprecher der israelischen Seite, der ihn nun übermittelt hat. Wir geben also den Plan Hubschrauber, Transport der Geisel, Hubschrauber 1, Transport unserer Leute und der deutschen Begleitmannschaft Nummer 2. Das geben wir jetzt frei und alle Mann also jetzt zum Flughafen.
Aber eben zum falschen. Nicht zum Fliegerhorst nach Fürstenfeldbruck.
Was der nicht wissen konnte oder was man ihm verschwiegen hat, dass nie über Riem verhandelt wurde, sondern immer nur über Fürsti.
Also es war ein Übertragungsfehler, eine Auslassung. Es war nicht klar, welcher Flughafen gemeint war.
Ja.
Gut.
So würde ich auch sagen.
Was ist denn dann passiert? Also man muss jetzt, wir sind jetzt am Nachmittag des
6.9.72. Ja.
Du warst ja nicht mehr aktiv.
Nein.
Warum warst du nicht mehr aktiv?
Weil ich hier saß, in diesem Zimmer. Am Fernseher. Und meine Mitarbeiter saßen also meine vom psychologischen Dienst, die beiden, die saßen im Lagezentrum, beziehungsweise wahrscheinlich in der Polizeikaserne dort. Das war so eine Hütte, die für uns gebaut wurde. Und die haben mich angerufen und haben gesagt, guck, Fernsehen, zweites Programm.
Okay.
Die sind komplett.
Aber du warst ja insofern nicht mehr aktiv, als du sofort gekündigt hast.
Ja.
Warum?
Du, wenn mir einer sagt, hier, wir brauchen nicht keine Psychologen, dann gehe ich doch, ne?
Also das heißt, du hast, als bekannt wurde, dass dieses Szenario 26, habe ich gelesen, eintritt, und zwar exakt so eintritt wie geskriptet im Wesentlichen.
Ja, es war ein Arschtritt für Sieber.
War ein Arschtritt, eigentlich wäre es ja eine Auszeichnung für Sieber gewesen, warum war es ein Arschtritt?
Ja, die haben gesagt, mach eine Mücke, mach, dass du rauskommst. Du hast hier im Krisenraum nichts mehr zu erwarten. Du darfst das jetzt nicht gleich schalten. Diese Konferenz, über die wir gesprochen haben, die waren 7 Wochen davor.
Ja.
Und an dem Tag, das wichtigste Ereignis war dieses Gespräch im Krisenraum.
Golda Meir, Genscher, Baum,
das war das Schreiber. Wichtigste. Weil da liegt die Mutter aller Fehler.
Das heißt, du warst ab dem Moment, warst du entfernt, du warst...
Nachdem ich das alles so mitbekommen hatte...
Ja, warst du raus.
...wurde ich angesprochen.
Aha.
Das war ein Kriminalbeamter, irgendwie Assistent oder was von Schreiber, es war nicht der Rupprecht. Schmidt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, irgendwann mit Schmidt. Jedenfalls, der sagte zu mir, Herr Sieber, jetzt werden es halt nicht mehr gebraucht, das ist jetzt eine Sache der Polizei und der Scharfschützen und was wollen sie denn da noch, ne? Jetzt der Dr. Schreiber bittet sie recht schön, dass sie jetzt den Raum verlassen.
Also okay, dann warst du raus, out of job?
Ja.
Und saßest in diesem Raum?
Ein rotierter Arschtritt sozusagen.
Du saßest hier vor dem Fernseher und hast die Berichterstattung...
Hab das Weitere verfolgt, ja.
Gut, wie das dann ausging, wissen wir...
Wir wissen noch gar nichts.
Warum wissen wir gar nicht?
weil auf sämtlichen Unterlagen, auf sämtlichen Dokumenten und Protokollen liegt ein Geheimnis.
Stempel.
Und du siehst, du darfst nicht rein.
Aber es ist 50 Jahre her.
65 ist der...
Ist der Vorlauf.
Ist der Vorlauf.
Das heißt, wir wissen...
Du musst jetzt noch, also ohne Spaß, du musst jetzt noch 15 Jahre leben, um dann möglicherweise das Recht einklagen zu können, da reinzugucken. Und da werden die wahrscheinlich gesagt haben, wir hatten eine Putzfrau, die hat gefragt, ist das Kunst oder kann das nicht? Hm. Ja, du wirst kaum noch irgendwas finden. Es ist jetzt schon so.
Gibt es denn dieses Szenario in gedruckter Form oder in weiterreichend?
Nein, es gibt es in Teilen, aber ich habe es hier nur noch auf dem Computer. Bei mir ist ja alles weggenommen worden. Ich weiß auch nicht, wohin das verbracht wurde.
Aber du hast dieses Szenario, das die Ereignisse skriptete, das hast du noch. Das heißt, ich könnte es einsehen, wenn ich wollte oder wenn du willst.
Du kannst nur noch das, was auf meinem Computer irrerweise geblieben ist.
Das machen wir nachher.
Aber es ist sehr, sehr wenig. Mhm. Weil die haben ja auch unsere ganzen Schreibgeräte. Also eine polizeiliche Durchsuchung bedeutet auch, dass man hier das Parkett hochgehoben wird.
Verstehe, das ist eher rabiat gewesen.
Nee, das ist gründlich, alles.
Alles.
Wie die sich das vorgestellt haben, weiß ich auch nicht, ob ich dann wirklich irgendwo ein Geheimfach habe oder sowas. Keine Ahnung.
Was ist denn dann passiert?
Also ich wollte jetzt nur noch in einer anderen Logik sagen, wo sind die Fehlerquellen?
Ja, kennt ihr die Brücke?
Und das ist die erste massive Ursache, diese Gespräche zwischen
Golda Meir,
Israel Baum, ja. Und München. Und diese Gespräche haben halt dazu geführt, dass zum Beispiel der falsche Flughafen angefahren wurde. Das hat dann aber auch in der Folge dazu geführt, dass selbst nach Fürstenfeldbruck die Truppen mit 2,5 Stunden Verspätung eintrafen.
Man muss wissen, Fürstenfeldbruck liegt im Westen von München, ist mit dem Auto heute in einer halben Stunde gut erreichbar. Damals geringere Geschwindigkeit, sagen wir mal eine Stunde.
Feldweg, 1,5 Stunden.
Ja, gab es schon eine Autobahn. Autobahn gab es, Bundesstraße.
Also ich kann dir nur sagen, wenn du es jetzt unter diesen Umständen probieren würdest, du würdest 3 Stunden brauchen.
300 Fahrzeuge von München Nord?
Nein, nur dein einzelnes Fahrzeug. Schau, wenn das jetzt der Weg ist, ne? Hier ist also das Olympische Dorf und hier, das ist Westen in München. Ne?
Ja, Nordwesten, ja.
Und hier ist Fürsti.
Ja.
So, dann musst du also über alle möglichen Feldwegen überall hin. Mhm. Und an jeder Ecke, an jeder Beugung wirst du angehalten.
Ja.
Ausweis bitte.
Ja.
Ne? Also du kannst da nicht einfach da durchfahren.
Na gut, aber...
Weil die wussten ja, die große Befreiung wird jetzt in Fürstenfeldbruck sein.
Ja.
Die hatten ja keine Ahnung. Die hatten keinen Draht zu Israel.
Aber war denn die Idee, dass die israelischen Sicherheitsleute in Fürstenfeldbruck aktiv werden?
Nein. Aber es war die Idee, dass jetzt die PLO-Leute hören, irgendwie mitkriegen,
ja.
Wir werden hier an der Nase rumgeführt oder attackiert. Und die musste man jetzt abwehren.
Okay.
Und das hat ja hervorragend geklappt. Erstens kann ja gekommen. Und zweitens, wirklich jede an jedem Knick stand Polizei, Ausweiskontrolle und so weiter.
Okay, also alles, was ihr an Material hattet, wurde beschlagnahmt.
Das ist nach wie vor im Besitz des Auftraggebers, so sage ich das.
Oder es ist im Besitz des Auftraggebers.
Ja.
So. Dann habe ich vor Jahren von dir erfahren, dass das ja kein Ende nehmen wolltet. Also diese Verdächtigung, dass du beteiligt, dass du Täterwissen haben müsstest. Das ist ein paar Jahre her, da haben wir mal drüber gesprochen.
Das kann dich zu Tränen rühren, aber es ist das Unwichtigste.
Nein, nicht die Tatsache, dass man dir Täterwissen unterstellt, sondern die Konsequenz, dass du sozusagen nicht rehabilitiert wurdest.
Ich bin doch nicht beschuldigt worden.
Du wurdest doch nicht beschuldigt.
Es hat sich kein Staatsanwalt vor mich hingestellt, das hat im Namen des Volkes und so weiter. Bin ich angeklagt.
Wurdest du beobachtet von den Versicherern?
Oh ja, das Ding hat sogar einen Namen. Das schreibt sich so. BFA 13 ist das, glaube ich.
Was ist BFA 13?
Das ist die beobachtende Fahndung. Das heißt, wo immer ich damals mich bewegt habe, und das hat über 10 Jahre gedauert.
Also bis in die 80er Jahre?
Bis in die 80er Jahre wurde ich begleitet.
Du wurdest beschattet?
Nein, begleitet. Das mit den Beschatten, das war früher, als die großen Friesen diese Arbeit gemacht haben.
Also begleitet heißt, du kanntest die Menschen der Sicherheitsbehörden, vermutlich der Bayerischen?
Einige habe ich natürlich wiedererkannt, weil die bei mir im Seminar waren.
Im Seminar, als du der Bayerischen Bereitschaftspolizei...
Ja, oder nicht der Bayerischen Bereitschaftspolizei, die wenigsten, aber die meisten eben im Laufe der Jahre als Teilnehmer an unseren Seminaren.
Also du wurdest begleitet, nicht beschattet?
Und ich wurde auch peinlichst befragt bei Auslandsreisen, sondern mit dem Flieger nach Italien. Ich habe jedes Mal Angst gehabt, dass ich den Flieger noch erwische. Und der Flieger ist dann meinetwegen 1/4 Stunde später losgeflogen. Wo wollen Sie hin? Warum? Können wir da mal anrufen? Haben Sie da eine Telefonnummer? Wie heißt der Mann? Und so weiter.
Das ist ja völlig irre.
Nein, das ist Deutsch. Da lebst du.
Und wann hat das aufgehört?
Nachdem ein Anwalt, Uli Bayer hieß der, eine offizielle Beschwerde an das Land Bayern gestellt hat.
Hast du Akteneinsicht erlangt?
Nein.
Hast du sie versucht?
Ja, aber das ging schon deswegen nicht, weil der Uli Bayer ein paar Monate später schon gestorben ist.
Okay.
Also es tut mir leid, ich kann da nicht helfen.
Nein, das ist hochinteressant.
Also das Deutschste, was du noch finden könntest, wäre diese Publikation von der Sarah Morris. Der Titel dieses Heftes heißt... 1972.
Ja.
Das habe ich aber schon gesagt.
Ja.
Du hast es immer noch nicht, ne?
Sie hat einen Dokumentarfilm gedreht, der ist mir ohne weiteres nicht zugänglich. Aber ich kümmere mich drum.
Ja, der könnte dir am ehesten zugänglich sein, weil der gehört dem Museum hier, ne?
Dem Stadtmuseum.
Wie heißt das Museum nochmal? Wie heißt der?
Wo das blaue Pferd drin ist.
Ja, ja. Das blaue Pferd ist doch im
Lehnbach.
Am Lehnbachhaus.
Das,
genau.
Das ist im Lehnbachhaus lagert.
Okay.
Und es gibt doch auch ein Buch von der Sarah Morris.
Und es gibt ein Buch, wo alle diese Interviews schön verskriptet sind. In Rot und Blau.
Stimmt das nicht auch immer hier draußen ein Exemplar?
Ich weigere mich jetzt nachzugucken, weil jeden Tag irgendeiner. Wenn du willst, mach's mal.
Okay.
Und wir machen dann auch bald mal eine Pause.
Wir machen jetzt eine Pause.
Ja, dann machen wir jetzt. Wir sind hier in einem schrägen Land. Ne? Also das ist ein Land, in dem zum Beispiel ein Landesvater Strauß umfangreiche Fleisch- und Woll- und Textilgeschäfte mit der DDR betrieben hat. Irre, in einem irren Ausmaß.
Mhm.
So. Glaubst du, dass der irgendeine Spur hinterlassen möchte, damit so einer wie ich dann später mal sagt, ah ja, das war von dem.
Mhm.
Die Fleischladungen für das und das. Oder die 3 Oktoberfest-Bedarfsschleifen da.
Mhm.
Ja, in so einem Land lebst du hier, das ist aber doch okay. Wir haben immerhin die Möglichkeit, die Rechtsmittel in Anspruch zu nehmen. Ne?
Ja.
Nur ich war schon damals zu alt dafür, das wirklich zu machen. Und es interessiert auch von unseren Leuten keine Sorge.
Nee, heute ist es hat eine historische Perspektive. Und
ja, und dann warten wir noch mal ab, bis ein Prähistoriker kommt und... Das ausgräbt.
Ja, die Frage ist eher, was kann man aus der Geschichte lernen und was sollte man lernen für die Zukunft?
Man sollte daraus lernen, niemals jemanden zum Polizeipräsidenten zu machen, der alle Meter lang das Zepter ablegt und sagt, ich bin Privatmann.
Hm.
So wie Schreiber, ne? Das, was der Schreiber uns bei den Olympischen Spielen serviert hat, das hat er 1971 bei dem Überfall auf die Deutsche Bank gegenüber, jetzt wie heißt der Laden? Nicht Dallmayr, sondern als Käfer.
Ja. Ah, in der Prinzregentenstraße.
Prinzregenten, ja, in der Prinzi.
Ja, das Muster 1971.
Das war 1971.
Das war sein Vorgehensmodell, ne?
Das war, für mich war das damals der Punkt, dass ich gesagt habe, also ich habe das jetzt schon so oft mitgemacht, jetzt, ich mache jetzt nicht mehr mit, ich gehe jetzt an die Presse. Daraufhin hat er mir geschworen, das wird nie wieder vorkommen.
Dieses Vorgehen wird sich nie wiederholen?
Ja.
Oder dass du an die Presse gehst?
Nein, ja. dass er nochmal freiwillig auf die Einsatzleitung verzichtet.
Ah, das heißt, so positiv das, formuliert heißt es...
So musst du das aus seiner Sicht sehen. Ja. Ne? Er hat freiwillig auf die Einsatzleitung verzichtet, nach der auch die alle geil sind.
Weil es Renommee bringt.
Ja, klar.
Und freiwillig verzichten heißt, in dem Vorfall, ich glaube, es gab einen bewaffneten Raubüberfall auf die Deutsche Bankfiliale in der Prinzregentenstraße. Die Täter sind mit der Beute entflohen.
Nein.
Dann erzähl's mir.
Also, es sollte sichergestellt sein, dass die Geiseln alle lebend davonkommen.
Okay.
Dass mit dem Geld scheißegal ist, das war schon eine Frucht meiner vielen Seminare.
Ja, das Leben der Geiseln zählt mehr.
Ja, immer.
Immer.
Oder das Leben eines Polizeibeamten natürlich, das Doppelte.
Ja.
So, dann wissen wir es. Und der Schreiber hat damals, ich glaube, er hat es nicht verstanden. Also ich nehme mal an, weil er ein bisschen doof war. Ne? War eitel und doof.
Ja.
Also stell dir mal einen Polizeipräsidenten vor, der mit einer Blondine tanzt. Und er sagt, ja, lang es mir mal da aufs Herz. Da spür uns dann was. Und die zieht die Pistole raus. Und er sagt, um Gottes Willen, steck es gleich wieder rein.
Okay.
Ja? Ballszene.
Schwierige Persönlichkeit.
Ja, mein Gott. Ich weiß auch nicht, was man da sagen soll. Also ich hätte so einen nicht haben wollen. Vogel wiederum hat gesagt, den habe ich bekommen.
Den hat er geerbt?
Den habe ich geerbt.
Hans-Jochen Vogel, der Bürgermeister.
Ja. Mit dem habe ich in meiner ganzen Dienstzeit 2 oder 3 Mal geredet.
Mit Hans-Jochen Vogel?
Ja.
Toller Typ eigentlich.
Das ist ein toller Typ. Ich war jedes Mal, hatte ich wieder ein ganzes Programm für ein Jahr. Der war richtig gut.
Ja, schlau und gut vorbereitet. Ja,
genau. Also, jetzt sind wir das.
Du, möchtest du ein Päuschen machen?
Ey, wir machen. Lass die Ute erst ruhig erstmal schimpfen. Wir sollen mal das Buch suchen.
Okay. Na, jetzt nicht, dass ich viel Ärger mit der Ute kriege. Alles.
Kriegst du sicher.
Okay.
So, jetzt. also, das ist der einer der Hauptpunkte gewesen. Dass der falsche Flughafen da war.
Ja.
Und die Folge davon wiederum, dass die Rettungsmannschaften sozusagen mit 2,5-stündiger Verspätung in Bezug auf den geplanten, aufs geplante Eintreffen
ja.
kamen. Das heißt also, als die dann endlich kamen, war alles zu spät eigentlich. Ne? Weil die ersten haben ja schon wieder abgezogen, die Mannschaften wurden versetzt. Also die Lichtmasten waren aus, ne? Und so weiter.
Naja, die Party war vorbei, wenn es eine Party war. Also das Gefecht war zu Ende, die Geiseln genau. waren tot?
Nein, die waren noch gar nicht tot. Die wurden dann erst erschossen. Die wurden erst erschossen, als die kamen, ne? Die landeten. Und dann stellten die bereitgestellten PLO-Leute fest, scheiße, irgendwas haben wir versemmelt oder so und haben angefangen zu schießen.
Aus dem Dokumentarfilm erinnere ich mich, hieß es, dass...
Das ist kein Dokumentarfilm, das ist nachgestellt.
Aus dem nachgestellten Film
entnehme
ich, dass eine Gruppe von Polizeibeamten getarnt war als Personal.
Als Steward von der Dings, ja.
Als Steward der Boeing, die bereitgestellt war.
Richtig, aber sie waren schon vorher geflohen.
Sie waren geflohen, weil sie sich sagten, das ist aber ein blödes Spiel, das machen wir nicht mit. Genau. Wir haben alle Familie, sind wieder raus aus dem Flugzeug. Das heißt, die Boeing war sinnlos und stand da so in Fürstenfeldbruck rum.
Ja, aber die Wahrheit war, dass sie das nicht gesagt haben, sondern die haben gesagt, hier gibt es keine Informationen, alles ist geheim und wir werden am Schluss erschossen. Das machen wir nicht mit. Tschüss.
Okay.
Entweder... Ihr sagt uns jetzt...
Was ihr wollt, was ihr vorhabt.
Was sind die Pläne? Ja. Oder ihr sagt sie nicht. Aber wenn ihr sie nicht sagt, Dann sind wir raus. Andere Polizisten.
Okay. Das heißt, die Boeing war wertlos, denn von den palästinensischen Attackeuren konnte keiner so ein Fluggerät fliegen?
Theoretisch, man hat es ja nicht probiert, aber dass es fliegen können. Die dritte Folge von diesem Desaster war, dass der Vogel bei der Schlussrunde an diesem Tag der internationalen Presse verkünden musste, von einem Zettel ablesend, alle Geiseln haben überlebt und alle Täter sind erschossen, wurden getötet.
Was ja so nicht stimmte.
Das stimmt überhaupt nicht, in keiner Weise.
Es wurden doch alle Geiseln waren tot.
Genau. Trotzdem musste er zur Schlussveranstaltung diese Botschaft verlesen.
Wer hat ihm diesen Text diktiert und warum ließ sich Hans-Jochen Vogel wieso hat er sich da instrumentalisieren lassen?
Weil er gedacht hat, das kommt von der Einsatzleitung.
Es war ihm
so
gar nicht...
mir erklärt. Er hat gesagt, ich stehe am Mikrofon, ich habe was anderes zu tun, als jetzt...
Reden zu schreiben.
Ja, oder nein, auch nachzuprüfen.
Ob das stimmt.
Wie ist diese Botschaft jetzt hierher gekommen, ne?
Weißt du, hast du eine Vermutung, wer ihm das...
Ich habe keine Vorstellung.
Okay, also Hans-Jochen Vogel...
Im bösen Fall würde ich sagen, es war der Gauweiler.
Ne? Ja, der war noch nicht so richtig aktiv damals.
Das war er schon. Der hatte schon einen Judenstempel in alle Schulen, Ausweise stempeln lassen. Ne?
In welche Ausweise?
In Schule Ausweise.
Gauweiler?
Ja.
Okay.
Weißt du das nicht?
Nein, das weiß ich nicht.
Dann liest man Spiegel.
Okay.
Geschichte von Gauweiler.
Furchtbar. Das ist eine andere Geschichte, ja.
Also, der Jochen Vogel hat es nicht rausgefunden, er hat es natürlich am allerliebsten gewusst.
Also Jochen Vogel stand vor der Weltöffentlichkeit, vor der Presse und hat die Unwahrheit verlesen, hat hinterher erfahren, wow, das lief jetzt ganz anders und ganz schief.
Ja.
Und
es war ein Irrtum.
Es war ein Irrtum. Und dann kam man langsam drauf, vermutlich sehr schnell drauf, dass das Gegenteil die Wahrheit ist.
So ist es.
Da warst du aber längst außer Dienst. Du wurdest noch nicht observiert.
Genau. Und ich habe mich dann auch ganz elegant davon geschlichen. Also
ja.
Aus dieser Presse, ich habe das Ende dieser Pressekonferenz gar nicht erlebt.
Ja.
So, das sind die drei schwierigsten Punkte.
Ja.
Ein kleiner schwieriger Punkt, über den können wir auch noch sprechen. Die israelische Seite wollte, dass wir mit MG, Panzerfaust, Scharfschützen und noch irgendwas werden. Weiß ich es auch nicht mehr. Also, dass wir mit Waffen ausgerüstet sind, die dem Ernst dieser Lage entsprechen. So haben sie formuliert. Und die standen bei uns alle auf der Verbotsliste.
Das heißt, die Polizei hatte diese Waffen nicht? Nein.
Die hatte sie nur nicht, sondern es war ihr auch
verboten, sie zu benutzen.
Gesetzlich vom Gesetzgeber verboten, solche Waffen einzusetzen.
Das heißt, die Polizisten hatten so die typischen Walter PKs, diese Handfeuerwaffen?
Du musst andersrum denken. Die Israelis hatten keine Ahnung, wie unsere Leute bewaffnet sind.
Ja.
Ich muss auch bin auch keinem Erklärung schuldig, wie unsere bewaffnet waren. Es geht keinem was an.
Ja.
Er soll sich halt in der Politik mehr tummeln und soll dann sagen, ha, ich weiß aber, das und das ist dann und dann erlaubt. Aber das bringt auch nichts in eine Sondersituation, weil die Situation nicht bewertet werden konnte. Das ist ja alles nur Vorgespräch gewesen, Planung.
Hm.
Und das ist juristisch dann nicht Fakt.
Okay.
Also das ist, das zeigt, dass also auch die israelische Seite weitgehend hilflos war. Ne? Und die Leute, die das machen mussten, die waren auch nicht dabei gewesen, wie das verabredet wurde. Das sind lauter verschiedene Töpfe, in denen gekocht wurde.
Nun führten die Ereignisse ja mittelbar zur Gründung der GSG 9.
Ja, das war Futter für das Volk halt.
Ja. Warst du da noch beteiligt in der GSG? Du wurdest doch nie angefragt?
Nein. ein früherer Mitarbeiter von uns, der Herr Zaleski.
Ja, der ist bekannt.
Ja, der ist bekannt geworden durch einen einzigen Einsatz.
Mogadischu.
Mogadischu, genau. Gut.
Ja, ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet.
Ja. Viele wissen das nicht mehr.
Ja, da war ja Genscher wieder vor Ort.
Ja. Der lief immer auf dem Genscher-Ticket.
Ja, war zu der Zeit nicht der schlechteste vermutlich.
Sally war auch mein offizieller Nachfolger, den habe ich zu meinem Nachfolger ernannt, bei der Münchner Polizei.
Mhm.
Also ich habe den psychologischen Dienst nicht etwa verlassen, per Flucht oder so, sondern...
Geordnet.
Sehr geordnet, sagt Sally, das ist es hier, so und so. Und bei ihm haben sie auch nichts gesucht, komischerweise.
Nein, er war ja auch nicht beteiligt, offenbar.
Also wenn ich jetzt der Einsatzleiter gewesen wäre, der dem Sieber auf die Schliche kommen würde, dann würde ich mich fragen, wo hat er seine Dokumente vergraben?
Du würdest das Umfeld betrachten.
Ne? Ja, und dann würde ich sofort drauf kommen, der hat doch seinen eigenen Mitarbeiter, Zaleski, hat er doch hier geschickt als Vertreter.
Okay. Was ich noch gerne machen würde, bevor wir jetzt dann eine Pause einwerfen, ist diese rudimentären Dokumente, die du vielleicht noch findest.
Ja, das ist
ja, okay.
Wir suchen nach den vielleicht noch in Teilen vorhandenen Dokumenten der Szenarien und Lagen, die ja angeblich verschwunden sein sollen. Wenn etwas gefunden wird, dann gibt es hier einen vierten Teil der Gespräche mit Georg Sieber.